Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freunde der Endoskopie, ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres 14-tägig erscheinenden Podcasts Good Morning Endoscopy von endoscopycampus.de. Wir haben mittlerweile die Folge 86 erreicht und das Thema, über das wir heute diskutieren wollen, ist, glaube ich, ein relativ alltägliches Thema, aber ein wichtiges Thema. Und es war im Übrigen auch eine Anregung eines unseres Hörers, sodass wir hier natürlich auch Ihnen zeigen wollen, dass wir gerne auch Ihre Wünsche erfüllen wollen. Und das Thema lautet: Feineinstellungen am HF-Generator, mehr als nur das gelbe oder blaue Pedal? Sie wissen natürlich, um was es geht. Es geht letztendlich darum, um die Produkte einer gewissen Firma, wo sich sehr viel tut, wo eigentlich schon seit Jahrzehnten sich sehr viel getan hat und die, glaube ich, in fast allen Endoskopien in Deutschland, Europa, der ganzen Welt stehen. Und mein Gesprächspartner, den ich hier heute begrüßen darf, ist Markus Enderle. Er ist der Leiter der Forschungsabteilung der Firma und er sitzt mittlerweile auch im Vorstand. Ich hoffe, das stimmt, Markus. Aber bevor ich jetzt noch weiter Blödsinn über deine Person erzähle, erzähl du vielleicht mal selber ganz kurz, wer du eigentlich bist für all die, die dich nicht kennen.
Ja, also erst einmal, Alex, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ich freue mich, dass ich endlich heute mal bei dir sein darf. Und so 50% dessen war richtig, was du gesagt hast.
Das ist ja immerhin schon mal was.
Genau. Also ich erzähle mal erstmal kurz was zu meiner Person. Ich komme aus Oberschwaben, habe in Ulm, Tübingen studiert, unter anderem ein Stipendium über anderthalb Jahre in den USA gehabt und bin dann zurück nach Tübingen, habe dort meinen Facharzt für innere Medizin absolviert, Schwerpunkt Diabetologie, Endokrinologie. Das ist bisher sehr verdächtig. Hat überhaupt nichts mit Endoskopie zu tun, ja.
Wer weiß.
Aber die Endoskopie, genau, die kommt dann so langsam ins Spiel, weil ich habe immer schon so eine gewisse Technikaffinität gehabt und habe vor allem viel geforscht im Bereich hochauflösender Ultraschall und hier im Bereich Angiologie bei Diabetespatienten, habe da dazu auch meine Promotion geschrieben. Und deswegen war es nur logisch und folgerichtig, meinen Facharzt in einer endokrinologisch-diabetologisch-metabolischen Abteilung zu machen. Ursprünglich Professor Eckstein, dann Professor Hering. Das war irgendwann mal vorbei und da ich leider ein rastloser Mensch bin und immer sehr neugierig bin.
Wieso leider? Ist doch was Gutes.
Ja, zum Leidwesen der Familie, das kennst du vielleicht ja auch. Ja, wir sind so positiv verrückte Menschen. Ich wage jetzt einfach mal, mich auch zu diesen zu zählen. Auf jeden Fall wollte ich dann nochmal was anderes machen und dann, lange Rede, kurzer Sinn, 1999 habe ich mich dann entschlossen, einen Wechsel an die Uniklinik nach Bochum-Langendreher zu machen, zu Herrn Professor Schmiegel und habe dann da die Gelegenheit genutzt, bei ihm als Oberarzt die Abteilung für die Diabetologie-Endokrinologie zu betreuen und weiterzuführen, Nachfolge von Herrn Professor Nauck. Und gleichzeitig hatte ich die Chance, da natürlich noch mehr Einblicke zu bekommen in die Gastroonkologie und vor allem auch Endoskopie. Und ich habe unter anderem dort 2003 habilitiert und habe unheimlich viel Klinik gemacht und unheimlich wenig Forschung gemacht und habe irgendwann gemerkt, dass vor allem mir das Neue, ja, das Forschen, das Innovieren, dass mir das wirklich noch mehr Spaß macht als das Arbeiten am Patienten, wobei ich also unheimlich gern auch mit Patienten arbeite, unheimlich gern mit Menschen zu tun habe. Und dennoch war es dann so, 2004 habe ich mich entschlossen, dann eine 90-Grad-Drehung zu absolvieren nach über 12 Jahren klinischer Tätigkeit und bin dann zu einer relativ kleinen Firma, medizintechnische Firma, die bekannt ist für Elektrochirurgie nach Baden-Württemberg und in Tübingen sitzt. Und ich habe ja fleißig deine Podcasts jetzt gehört und dachte mir, oh je, jetzt bin ich einer aus der Industrie. Aber du hast ja schon häufiger Leute aus der Industrie bei dir im Podcast
gehabt. Richtig. Aber ich darf mal gleich reinhaken. Also die relativ kleine Firma, das ist eine maßlose Untertreibung, nur um das richtig zu stellen.
Aber dann stelle ich das auch gleich mal richtig zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich mich dazu entschlossen hatte, mein nur zweites Vorstellungsgespräch in meinem Leben zu führen, nämlich direkt mit Christian Erbe selbst, hat diese Firma am Standard hier 270 Mitarbeiter und insgesamt 320 Mitarbeiter gehabt. Man würde heute sagen, kleines mittelständisches Unternehmen, KMU, somit noch drittmittelförderfähig. Ja. Also das war keine große Firma, weil wir heute immer so viel über Startups und KMUs reden. So, aber ich erwähne jetzt, weil das im Podcast mit, ich darf sagen, mit Herrn Marc Schoh, den ich sehr gut kenne und sogar lange kenne, er ja tunlichst vermieden hat, den Namen seiner Firma zu nennen, würde ich jetzt an der Stelle dasselbe versuchen hinzukriegen. Meine Firma hat nur vier Buchstaben, seine heißt Ovesco und wir schätzen und respektieren uns sehr. Ich bewundere, was er macht. Und ich bin ein leistungsgetriebener Mensch und ich finde es immer wieder ganz toll. So, jetzt aber zurück zu meiner Person. Ab 2004 habe ich dann in der Industrie angefangen. Mit zwei Mitarbeitern durfte ich, und sowas macht mir immer viel Spaß, etwas Neues beginnen, nämlich eine echte, richtige Forschungsabteilung aufzubauen. Und für eine Firma mit der damaligen Größe war das auch ein Wagnis und eine Innovation der Familie, welcher diese Firma damals gehörte und auch heute noch gehört und wahrscheinlich auch in sehr, sehr lange Zeit noch in Zukunft gehören wird. Das war auch übrigens einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte in die Medizintechnik, darüber haben andere schon geredet, warum Medizintechnik vielleicht besser ist als Pharma, wenn man schon in die Industrie geht. B, warum es eher ein kleines mittelständisches Unternehmen sein sollte als ein Großkonzern. C, familiengeführt, immer gut, kurze Wege und so weiter und so fort. Hat alles Vorteile, hat auch ein paar Nachteile, aber nichts ist perfekt im Leben, ganz klar. Auf jeden Fall, ich durfte die Forschung aufbauen. Also mein Titel war Bereichsleitung Forschung und medizinischer Direktor der Firma Erbe. Und das habe ich mit Freude gemacht, mit Akribie. Und nach 5 Jahren durfte ich dann auch sogar schon eine kleine Abteilung Ingenieure mit übernehmen. Also man hat mir irgendwann als Mediziner tatsächlich auch mal noch ein paar Ingenieure anvertraut. Also die Grundlagentechnologien oder die Vorentwicklung, würde manche Leute sagen. Und im Laufe der Zeit hat sich sowas wie Medical Affairs, Clinical Affairs dazu geschmuggelt. In letzter Zeit habe ich vor 7 Jahren schon angefangen, eine Abteilung für Computer Vision und Data Science sowie eine Abteilung jetzt seit etwa 3 Jahren für Optics und Imaging aufzubauen. Ja, macht mir Spaß und wir sind jetzt in meinem Verantwortungsbereich fast 100 Leute in der Zwischenzeit und das ist das, auf was du anspielst halt wahrscheinlich, ja. Also wir haben schon eine gewisse Dynamik hingelegt die letzten 20 Jahre und was vor allem sehr viel Spaß macht, ist einfach der Umgang mit Menschen und das vor allem interkulturell und diese Internationalisierung. Das ist auch genau das, was mich so die letzten 2 bis 3 Jahre nach Corona wieder richtig heftig beschäftigt und was automatisch auch leider mit viel Reisen, leider, weil Reisen wird immer mit Freude verbunden, aber wenn man es dienstlich machen muss und nicht die Menschen dabei hat, mit denen es dann so richtig Spaß macht, dann ist es einfach zum Schluss halt schon vor allem Arbeit. Darüber hinaus, das ist auch, glaube ich, ein Zeichen für die Firma, eine ungewöhnliche Entscheidung, nämlich seit 2020 darf ich Mitglied der Geschäftsleitung sein und das, also ein Mediziner, der in einer Firma, die jetzt in der Zwischenzeit, ja, 2100 Mitarbeiter hat, ist für mich eine Freude und eine Ehre.
Schön. Jetzt gehen wir doch vielleicht doch nochmal zurück. Also wie gesagt, ja schon eine lange Reise mit dieser Firma mitgemacht, aber gehen wir vielleicht doch nochmal zurück zu meinem Ausgangsthema, das gelbe und blaue Pedal. Es war ja schon so, dass letztendlich, ja, vor 20 Jahren, als du da angefangen hast und als ich auch damals endoskopiert oder zunehmend Erfahrung mit Endoskopien machen durfte, da gab es das gelbe Pedal zum Schneiden und da gab es das blaue Pedal zum Koagulieren. Das hat ja eigentlich auch ganz gut funktioniert, muss man so im Großen und Ganzen sagen. So, jetzt gibt's ganz, ganz viel. Und wenn wir uns jetzt die neuen Geräte angucken, da gibt es ja jetzt unglaublich viele unterschiedliche Stromarten, die wir wahrscheinlich gar nicht so richtig alle verstehen, die ihr dort mehr oder weniger erforscht und dann auch letztendlich in den Markt gebracht haben. Den Tri-Cut, den Pure-Cut, Soft-Core, Precise-Core, ganz, 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 ganz viel. Und man hat ja so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt so viel ist, dass man schon fast schon überfordert ist. Jetzt würde ich dich ganz gerne fragen, so richtige Kochrezepte habt ihr ja nicht. Also ihr lasst es ja auch euren Kunden oder euren Untersuchern letztendlich frei, was und wie sie machen können sollen. Die Frage, die immer wieder auftaucht, was ist denn das entscheidende Kriterium? Ist es die Art des Eingriffs? Ist es die Vorliebe des Untersuchers? Oder ist es das Instrument, das genutzt wird? Oder ist es eine Mischung aus allen drei und man kann es gar nicht genau sagen?
Es ist eine super Frage, die mich, seitdem ich bei Erbe angefangen habe, umtreibt. Denn ich hatte am Anfang auch nur wenig Ahnung von Elektrochirurgie und habe gedacht, Strom ist halt Strom. Und du hast also aus meiner Sicht schon die entscheidenden ersten Schritte richtig gemacht. Es gibt schon mal einen Unterschied zwischen einem gelben und einem blauen Pedal. Und unser erstes Ziel ist immer, den Leuten zu erklären, was gelb ist, nämlich Schneidestrom, und blau Koagulationsstrom oder Blutstillungsstrom. Mhm. Und was wir auch immer häufig gefragt werden ist, ja, also ich habe jetzt wieder bei dem Kongress und und vor allem jetzt vielleicht gerade in Düsseldorf und so weiter einen ganz tolle Eingriff gesehen und ich möchte genau die Einstellung haben, die der Herr, ich sage jetzt einfach mal einen Namen, der Herr Professor Yahagi benutzt. Ja. Mhm. Und genau vor diesem Problem stehen wir. So, und jetzt, wie lösen wir dieses Problem? Indem wir sagen, fangen wir erstmal so ein bisschen mit der Grundlage an. Und es gibt so, und wirklich, ich weiß, das wollen die Hörer wahrscheinlich nicht wirklich hören, aber das ist das Entscheidende am Ende des Tages, weil du hast von drei Einflussgrößen gesprochen und die erste und wichtigste Einflussgröße ist der Anwender. Es ist der Anwender selbst, ja, und es ist nicht wirklich der Strom prinzipiell. Also, beim Strom ist es so, da sagen wir immer ganz einfach, der Strom ist faul. Und Faulheit ist gut, weil es ist berechenbar. Und warum nennen wir ihn faul? Weil er den Weg des geringsten Widerstandes geht, ja, des geringsten elektrischen Widerstandes. So, das bedeutet automatisch, also erster Ausdruck Widerstand, dann zweiter physikalischer Ausdruck, Physik, Grundkurs, Ohmsches Gesetz, Widerstand gleich Spannung durch Stromstärke zum Beispiel. Und dann kommt noch was Drittes, die Stromdichte. Und wenn man diese drei physikalischen Begriffe einmal verstanden hat, und zwar in der Anwendung, in der Endoskopie, ja, oder in irgendeiner interventionellen, mit Strom betriebenen Prozedur, dann ist man ganz weit vorne dran. So. Und das jetzt hier in diesem Podcast zu machen, ist natürlich nicht unsere Aufgabe, ja.
Nee, aber haben auch nicht die Zeit dafür.
Ganz absolut. Ich kann nur Folgendes sagen an der Stelle. Es gibt eine unheimliche Wissenslücke, ja. Und es gibt eine große Umfrage der Chirurgen. Und das muss ich schon loswerden, weil das ist halt wirklich frappierend. Man hat die amerikanischen Chirurgen gefragt, ob sie überhaupt schon mal, und wenn ja, wie lange sie eine formalisierte oder strukturierte Fort- oder Weiterbildung zum Thema Elektrochirurgie bekommen haben. Und die Hälfte, 50% hat Nein gesagt. Aha. 20% haben gesagt, ja, also so kleiner eine Stunde. Ja, also da hat irgend so ein Vertriebler denen mal so ein bisschen was erzählt und das haben die als Ausbildung bezeichnet. Ja. Und 10% haben gesagt, naja, es war ein halber Tag bis ein Tag etwa, und 20% etwa haben gesagt, es war wirklich so was Strukturiertes, das über mehr als einen Tag ging. Das heißt auf gut Deutsch, wir haben hier einen wirklichen Bedarf. Das Wissen muss man sich aneignen. Ja, und wer weiß, was er tut, der macht es mit höherer Sicherheit. Und wie erreichen wir Wissen? Indem wir ausbilden und trainieren. So, das ist banal, aber das muss ich einfach am Anfang sagen. Ich möchte aber natürlich deine Frage beantworten.
Nee, ist ja auch wichtig. Ja?
Also der Anwender ist wirklich wichtig und dann geht es immer darum, was will der Anwender denn machen? Welche Operation oder welchen Eingriff? Will er eine EMR machen? Will er eine Schlingen-EMR machen? Will er eine ESD machen? Mit welchem Messer? Und so weiter. So, wenn er weiß, was er machen will, dann ist die Frage, und das ist für uns ganz wichtig, welchen Gewebeeffekt wünschst du dir? Ja, welchen Gewebeeffekt zu welchem Abschnitt innerhalb deines operativen Eingriffs wünschst du dir? Was wäre für dich ideal? Und das muss ich sagen, da macht es keinen Sinn, wenn irgendwie eine voreingestellte Einstellung, die irgendjemand irgendwo anders auf der Welt macht, ja, man einfach nimmt, sondern das tun und versuchen wir auch als Anbieter dieser komplexen Produkte vorher zu erarbeiten. Also wir machen so eine Art Anamnese, ja, so eine Gebrauchsanamnese, so eine Nutzeranamnese. Ja. Und dann schlagen wir was vor, weil unsere Mitarbeiter so gut ausgebildet sind, dass die eigentlich die Sprache der Mediziner verstehen. Die übersetzen das automatisch dann in eine Einstellung und mit dieser Einstellung probiert man das aus und guckt, ob der Arzt oder die Ärztin zufrieden ist. Ja. Und so, das wäre das Thema. Und da dazu, und das ist das Entscheidende, es kommt nicht primär auf den Mode drauf an, da werde ich jetzt geschimpft von unseren Marketingleuten, wenn diese später hören, ja, sondern es kommt auf den Gewebeeffekt drauf an, ja. Und den müsst ihr uns sagen, welchen ihr haben wollt. Wollt ihr reinschneiden? Wollt ihr viel mehr Koagulation? Darf es überhaupt ja nicht bluten? Aber es muss ein ganz schmaler Koagulationsansatz. Genau dafür, das ist unsere Expertise. Und da sind wir, glaube ich, schon einer der führenden Institutionen mit den Leuten, die dafür das Know-how haben. Ja. Und das nennt man dann natürlich einen elektrischen Algorithmus. Das ist nichts anderes wie ein mathematischer Algorithmus, eine Software, die steuert dann unseren Generator und dann kommt so eine Wirkkette zusammen. So, und die Wirkkette ist eben folgendes.
Ja.
Machen wir weiter, das hast du erwähnt. Das Instrument ist das zweitwichtigste, was wir noch brauchen. Ja. Mit welchem Instrument willst du das durchführen? Bei einer Schlinge zum Beispiel. Ja, es gibt tausende von Schlingen. Ja. Welche Schlinge von welcher Firma, welches Material, welche Schaftdicke oder welche Spitze, welche Auflagefläche, Monofilament, Polyfilament, geflochten. Ich weiß, das wollt ihr alles gar nicht hören. Ja. Das braucht ihr aber uns auch nur einmal sagen und dann empfehlen wir euch das zu der Kombination. Und in dem Zusammenhang kommt dann das nächste Thema wieder dazu, das ist die Auflagefläche oder der Anpressdruck. Und bei der Auflagefläche und Anpressdruck kommt wieder der Anwender dazu. Mhm. Ja? Oder die Situation, also die operative, situative Komponente.
Markus, darf ich dich mal dazwischen fragen? Was ich ja jetzt raushöre, ist ja, dass es dann doch immer sehr auf den Einzelfall drauf ankommt. Und ihr steht sozusagen zur Verfügung, ihr nehmt das wahr und ihr versucht es auch umzusetzen, was der jeweilige einzelne Anwender wünscht. Jetzt war ich ja auch schon mal bei euch in Tübingen. Ihr habt ja auch so ein tolles Forschungslabor, wo das alles auch etabliert und evaluiert wird. Wie kann man denn nun diese experimentellen Daten, die lassen sich ja dann eigentlich gar nicht so in eine Real-Life-Situation übersetzen? Oder andersrum gefragt, ist es dann nicht doch so, dass man dann beim Eingriff eigentlich erst so das Gespür in Anführungszeichen für den genutzten Strom bekommt und dann auch erst während des Verfahrens oder während der Resektion eigentlich erst so richtig lernt, was ich hier eigentlich mache? Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt.
Ja und nein. Also wir glauben, dass es so ist. Wir müssen am Anfang ein Kennenlerngespräch führen. Ja, wir müssen genau verstehen, was derjenige will, warum er jetzt zum Beispiel eben den Mode speziell von Erbe will. Und dann erklären wir ihm, ob der das auch erfüllen kann, was er sich wünscht. Nummer eins. Nummer zwei, wenn man sich einig ist und auch über die Einstellung einig ist, dann geht man in die Patienten, in die Prozedur. Und dann ist es schon so, dass natürlich, und jetzt kommt der andere Punkt, die Unvorhersehbarkeit. Dann kommen die anderen Einflussfaktoren. Ja, dann kommen halt die Einflussfaktoren während eines Eingriffes. Ja. Und das ist dann halt sowas wie das Zielgewebe. Ja. Ist es hochohmig, also hat es einen hohen Widerstand, hat es einen niedrigen Widerstand? Das hängt davon ab, wie feucht ist es, ja, wie gut durchblutet ist es. Und dann habe ich was vorhin verschwiegen, das Ohmsche Gesetz gilt eigentlich nur streng genommen für Gegenstände mit gleichbleibendem Widerstand. Jetzt ist es aber so, wenn ich natürlich hier die Hitze dann eintrage, dann desikiert das Gewebe und dann wird das hochohmiger, also das ist ein wechselnder Widerstand. Aber wir versuchen das halt so einfach wie möglich zu halten, damit die Prinzipien verstanden werden. So, und jetzt kommt der Punkt, den du ansprichst und den kann leider... Den könnten wir schon, den wollen wir aber gar nicht verändern und den wollen wir nicht beeinflussen. Das ist die ärztliche Kunst und Erfahrung. Und die kommt einfach mit dazu. Und viele, vor allem eher ältere Kollegen, wollen sich das auch nicht aus der Hand nehmen lassen. Und da tun wir auch einen Teufel daran, das zu ändern. Ja. Und die wissen dann ganz genau, mehr drücken, weniger drücken, ja, mehr von unten her hochheben und so weiter und so weiter und so weiter.
Na gut, aber ihr habt ja schon auch Innovationen. Also das und die sind ja auch deutlich sichtbar. Also das kann ich auch jetzt aus eigener Erfahrung sagen. Also da gibt es ja schon Stromarten, wo man wirklich denkt, das geht jetzt einfach auch schneller zum Teil. Aber jetzt ist ja schon so eine Sache zum Beispiel, es arbeitet ja auch jeder ein bisschen anders. Jetzt gibt es auch manche, die machen eine ESD zum Beispiel komplett unter Wasser oder sowas. Ne?
Absolut.
Und da hast du ja dann wieder komplett andere Stromeinstellungen. Also das heißt, und wenn ich jetzt das übertrage, was ich jetzt woanders gesehen habe von jemandem, der es vielleicht komplett anders macht, dann brauche ich mich ja nicht wundern, wenn es dann mehr oder weniger bei mir zu Hause in Anführungszeichen nicht funktioniert. Also die Frage, die ich jetzt eher so an dich habe, ist, es macht immer wieder Sinn, dann mehr oder weniger den lokalen Vertrieb zu kontaktieren oder wen darf man denn als Anwender kontaktieren oder letztendlich, weil das sind ja dann die entscheidenden Fragen. Ne? Ich bin zum Beispiel auf einer Live-Demo, sehe, das klappt super, gehe nach Hause und es funktioniert überhaupt nicht, weil ich zum Beispiel jetzt keine Unterwasser-ESD oder sowas mache. Ne?
Definitiv ist der erste Ansprechpartner und die Kontaktadresse ist der Vertrieb. Wir sind bei uns super ausgebildete Leute und wenn die einfach mal irgendwann nicht weiterkommen, dann kommt es bei uns immer weiter an die richtige Stelle. Und ich glaube, wir sind auch bekannt dafür, dass wir schnell reagieren. Für die Leute, die jetzt hier zuhören, wir haben nichts wirklich vorher abgesprochen, aber du hast mir eine unheimliche Brücke gebaut, indem du das Beispiel genommen hast mit der Unterwasserendoskopie. Ja, Underwater-Endoskopie, und wir sind innovativ und wir kommt, es kommt immer was Neues. Mhm. Also die Underwater-Endoskopie, die beobachten wir ja schon länger, Ken Binmüller und so weiter, dann kam, glaube ich, irgendwann mal der Herr Despot dazu, dann gab es die Unterschiede normales Wasser, dann kam Natriumchlorid und so weiter und so weiter, dann kam Yamamoto mit dazu, mit SIT, S-I-T, Submucosal Immersion oder sowas ähnliches, ja, Transection oder Therapeutic Endoscopy. So, wir haben gemerkt, dass immer mehr Leute das jetzt unter Wasser machen. So. Und der Vorteil, wenn man das unter Wasser macht, ist, dass man generell, egal welchen elektrochirurgischen Eingriff macht, generell eine höhere Koagulation erreicht. Ja. Also die Koagulation wird stärker mit der genau identischen Einstellung, ob ihr es in Luft macht oder unter Wasser. So, das ist eine generelle Faustregel. Viele finden das gut, weil es blutet weniger. Und es gibt noch tausend andere Gründe, warum man unter Wasser endoskopiert. Gab jetzt auch wieder, glaube ich, Arbeitsgruppe Messmann, Alana Ebigbo und andere, auch du, glaube ich. Und viele andere haben ja die Vorteile herausgearbeitet, warum es Sinn macht, unter Wasser zu arbeiten. Aber das hat ein paar Nachteile. Und der Nachteil ist der, dass zum Beispiel das Schneiden deutlich schlechter geht. Ja, also das ist irgendwo auch so ein bisschen einsehbar. Ja, wenn ich den Koagulationseffekt automatisch erhöhe, dann muss ich da eine Einbuße in Kauf nehmen beim Schneideeffekt. So, jetzt gibt's da Leute, die sagen, ich löse das ganz anders, ich bin damit nicht zufrieden. Ja, jetzt gibt's zwei Anwendertypen, wie wir festgestellt haben. Es gibt zum Beispiel die Italiener und den Herrn Repici und sein ganzes Team, Roberta Maselli, Capo Greco, Cesare Hassan und so weiter, die setzen gar nicht den gesamten Darm unter Wasser, sondern die lassen den Darm ganz normal, ja, in Luft und setzen die Kappe unter Wasser. Und zwar immer dann, wenn sie koagulieren, und die lassen den Strom gleich, ja, den Mode gleich, die Einstellung gleich. Nur wenn sie mehr Koagulation haben wollen, wird die Kappe geflutet, dann koagulieren sie, und wenn sie schneiden, saugen sie das Wasser wieder ab. So, kann man machen, würde ich nicht machen, finde ich ziemlich umständlich, ja, aber wird schwer beworben. So, wir sagen, wir sind eher auf der Seite der großen Masse, vor allem auch der Japaner, die sagen, mach doch endlich mal einen gescheiten Mode für Unterwasser. So, und der kommt, ja, der heißt EndoCut U und EndoSect U für die EMR, für die ESD, und der kommt sehr bald. Und der hat genau diese Aufträge gelöst, nämlich gleichbleibend verbesserte Hämostase unter Wasser bei aber gleichbleibend guten, gewohnten Schnitt und Schnittqualität, ja, und Anschneiden, wie wenn es in Luft wäre. Ja, das sind so Beispiele jetzt, ja, wo wir die Innovation liefern.
Super, ganz spannend. Jetzt sind wir leider schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit, aber ich möchte jetzt nicht aufhören, ohne dass ich von dir nochmal wissen möchte, du hast jetzt schon gesagt, unter Wasserstrom, aber du musst uns noch so in zwei, drei Sätzen schon noch sagen, was auf uns in den nächsten Jahren noch zukommt. Was ist bei euch in der Pipeline? Unter Wasser haben wir schon gesagt, Wasser, was kommt denn sonst noch?
Also, in einem der anderen Podcasts neueren Datums hattet ihr, glaube ich, ja den Daniel von Renteln bei euch.
Das war die Nummer 79, ja, mit der Nachkoagulation.
Oh, du weißt es natürlich alles auswendig, genau. Also die Idee mit dem Margin and Base, die haben wir ja zusammen entwickelt, darf ich in aller Bescheidenheit dabei sagen. Und wir verfolgen das gerade auch eben mit großen Fallzahlen und Studien. Unter anderem ist auch Doug Rex mit dabei. Das wird weiter vorangetrieben. Dann sind wir im Bereich Adipositas-Therapie. Wir versuchen das Thema anders anzupacken. Wir sind sehr weit mit einer sogenannten Methodik, die heißt Gastric Mucosal Ablation. Und ja, das machen wir mit APC, aber nicht mit der APC, so wie es bisher gewohnt ist. Und dazu gibt es allein drei Beiträge jetzt auf dem DDW. Das machen wir zusammen mit dem Herrn Kumbari von der Mayo Clinic, dem Dr. Abu Daye, der, glaube ich, ja auch erst jetzt in Düsseldorf einen tollen Vortrag gehalten hat und jetzt in Los Angeles sitzt, und Chris McGowan. Und dann gibt's noch die Kryobiopsie, die wurde ja auch schon vom Herrn Gerges erwähnt. Das ist was, wo er ja uns ganz gering, aber doch deutlich unter Druck gesetzt hat, indem er sehr hofft auf unsere schwäbische Innovationskraft. Wir werden alles tun, um ihn nicht zu enttäuschen und auch euch nicht. Aber es dauert lang. Die Bürokratie ist ja ein Riesenthema. Das wären auch wieder drei Podcasts, und das habt ihr ja auch schon alles besprochen. Es liegt weniger an uns, sondern eher an der Dokumentation und an der Zulassungsabteilung. ja. Weltweit. Und ganz zum Schluss darf man schon sagen, ein Riesenthema, was natürlich ja auch immer wieder in Podcasts besprochen wird, ist das Thema Daten und KI. Ich wage es schon gar nicht zu sagen. Ich habe es am Anfang gesagt, ja. Wir haben eine ganze Abteilung in der Zwischenzeit aufgebaut.
Ja.
Und in dem Zusammenhang gibt es sowas wie ein Electrical Fingerprint. Und da sind wir ja auch zum ersten Mal endlich, ja, im dritten Anlauf, jetzt zusammen ja gemeinsam im Projekt unterwegs, was mich wirklich besonders freut. Ja.
Toll. Ja, Markus, ich glaube, das war wirklich spannend, weil man jetzt auch mal so ein bisschen den anderen Blick auch gesehen hat, so vom Entwickler, aber auch vom Hersteller. Ganz, ganz spannend. Also ich habe einiges gelernt. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben das gleich gelernt. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mitgemacht hast.
Vielen Dank.
Es ist definitiv mehr als das gelbe und blaue Pedal. Und ansonsten wünsche ich dir alles Gute und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern auch alles Gute und freue mich, wenn Sie, liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, in 14 Tagen wieder dabei sind. Da wird es ein komplett anderes Thema sein. Da reden wir nämlich über die Psychosomatik im Zusammenhang mit der Endoskopie. Also, bis dann, auf Wiederhören, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoskopie-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoskopie-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.